Ja, ich bringe euch einen schönen Gruß mit von der KDN in Frankenthal und freue mich, dass ich jetzt mal wieder hier sein kann. Ich war bereits einmal da gewesen, manche werden sich vielleicht erinnern. Ich meine, es wäre vor 2 Jahren gewesen. Ja, genau. Wer mich näher kennt, der weiß auch, dass ich gerne Schach spiele. Ich habe so ein Hobby und spiele gerne und ich habe das früher sehr, sehr häufig gemacht. Doch in der letzten Zeit war so eine Pause gewesen, wo ich für einige Jahre nicht gespielt habe. Aber jetzt im Moment, so in dieser Zeit, habe ich den Eindruck, dass Gott mich wieder zurückbringt zum Schachspiel. Und zwar mit diesem Auftrag, den er uns gegeben hat, Licht zu sein, da wo wir auch sind. Ja, und dann im Verein oder mit denen, wo man sich dann da treffen kann zum Schachspielen. Und das ist so der Eindruck, den ich im Moment habe, dass er mich da wieder dahin führt, Schach zu spielen. Und deswegen bin ich auch im Moment dabei, meinen Trainerschein wieder zu erneuern, wieder zu verlängern. 2011 habe ich mal einen Trainerschein gemacht für Schach und jetzt bin ich dabei, den wieder zu erneuern. Ja, ich denke, vom Schach können wir auch einiges lernen. Da kann man etwas ableiten, nämlich wie man Entscheidungen treffen kann, zum Beispiel. Bei Entscheidungen ist es hilfreich, dass wir vom Ende her denken. Was, wenn beim Schach jetzt, was bewirkt dieser Zug, wenn ich den ausgeführt habe? Was hat das für Folgen? Ja? Was verändert das? Und bei den Entscheidungen in unserem Leben ist es auch so, wenn wir jetzt etwas gemacht haben, stellen wir uns vor, was hat das für Konsequenzen? Und das hilft uns dann, eine Entscheidung auch zu treffen. Und das ist, da gibt es so dieses Prinzip beim Schach, vom Ende her zu denken. Das Ende im Blick zu haben, wenn wir die Entscheidung treffen. Ich möchte das mal an einem Beispiel demonstrieren. Als Kinder haben wir so diese Labyrinthe gehabt in diesen Malbüchern. Und da musste man, da war so eine Maus aufgezeichnet und ein Stück Käse. Und man musste, diese Maus musste man durch das Labyrinth führen, bis sie am Käse angekommen ist. Das war das Ziel. Und wir haben angefangen mit der Maus, haben dann eine Linie gezeichnet, bis wir irgendwann gemerkt haben, da geht es gar nicht mehr weiter. Haben wir wieder von vorne angefangen und irgendwann sind wir bei diesem Stück Käse herausgekommen. So haben wir es als Kinder gemacht, aber man kann es auch anders machen, nämlich wenn man vom Ende her denkt. Dann fängt man beim Stück Käse an und zeichnet zurück zur Maus und hat den richtigen Weg sofort gefunden. So kann man das auch machen. Und ich denke, das ist eine Möglichkeit, wie wir vom Ende her denken können. Wir können diese Denkweise, vom Ende her zu denken, auch auf unser Leben übertragen. Am Ende meines Lebens möchte ich bei Gott im Himmel sein und ich möchte ihn hören, wie er mir diese Worte zuspricht. Mein guter und treuer Diener, du hast eine gute Arbeit geleistet. So wie wir sie in Matthäus Kapitel 25 lesen. Wir wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass es dann weitergeht. Dass es das Leben nach dem Tod geben wird. Der Tod ist dann der Anfang einer Zeit in der Nähe Gottes. Für manche ist es auch eine Zeit der Trennung von Gott. Die einen werden in seinem Reich willkommen geheißen, die anderen werden abgewiesen. Wir lesen davon, dass Jesus auch hier von dem spricht, der nicht diesen Auftrag umgesetzt hat, so wie er sich das vorgestellt hat, der nutzlose Diener. Hier heißt es in Matthäus 25, Vers 30, und nun werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, wo Weinen und Zähneknirschen herrschen. Also wir sehen, es gibt ganz unterschiedliche Dinge, die da gesagt werden. Der gute Diener, der treue Diener und der nutzlose Diener, der nicht in der Nähe Gottes sein kann. Das ist die Frage, die sich am Ende unseres Lebens stellt. Himmel oder Hölle? Die Frage, Errettung oder nicht? Und es werden nicht alle Menschen errettet werden. Es gibt diese Lehre, die nennt sich die Allversöhnung. Manche kennen den Begriff wahrscheinlich. Und das bedeutet, dass damit gedacht ist, alle Menschen werden gerettet. Aber so ist es bei Gott nicht. In der Bibel wird klar von einer Trennung gesprochen, am Ende der Zeiten. Jesus wird wiederkommen und Gericht über die Menschen halten. Und davon lesen wir auch hier in diesem Kapitel, Matthäus 25, ab Vers 32. Da heißt es, alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seiner Rechten hinstellen, die Ziegen zu seiner Linken. Die einen, die dürfen in das Reich Gottes kommen. Und für die hat Jesus segnende Worte, gute Worte. Für die anderen, sie dürfen nicht kommen, sie werden verflucht an dieser Stelle und in das ewige Feuer geworfen. Wenn uns etwas wirklich wichtig ist, wenn es um was wirklich richtig Wichtiges geht, dann sagen wir, hier geht es um Leben und Tod. Ein Beispiel, die Situation, wie sie im Ahrtal gewesen ist. Da ging es um Leben und Tod. Da haben Menschen in dieser Nacht der Flut, haben sie um ihr Leben gekämpft. Da ging es um Leben und Tod. Aber das ist eine Perspektive. Aber in Wirklichkeit geht es noch um viel mehr als das. Denn es geht um das ewige Leben und um den ewigen Tod. Wir haben oft so diese Perspektive, auch in unserer Gesellschaft, dass wir an dieses Leben hier denken und an den Tod, der das Leben hier beendet. Aber danach, was kommt danach? Wir wissen, es wird nicht das Ende sein, da wird das ewige Leben sein. Und daran dürfen wir auch denken. Und nur wer Jünger Jesu ist und das Geschenk der Gnade angenommen hat, kann Errettung finden. Und in dieser Predigt möchte ich über die Ewigkeit mit uns nachdenken. Machst du dir Gedanken über die Ewigkeit, über das, was nach dem Tod kommen wird? Ich bin überzeugt, dass wenn wir uns viele Gedanken darüber machen, dass das dann auch einen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir unser Leben hier gestalten. Dass das einen Einfluss hat auf die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Wenn wir vom Ende her denken, dann denken wir von der Ewigkeit her und haben dieses Bewusstsein, es geht nicht nur um dieses Leben, sondern um das ewige Leben. Aber woher kommt eigentlich diese Vorstellung der Ewigkeit? Woher kommt dieser Gedanke der Endlosigkeit? Der Prediger Salomo hat dazu einmal Folgendes festgestellt. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Das, was Gott tut, übersteigt unseren Verstand. Wir können das nicht begreifen, wir können das nicht fassen. Der Schöpfer des Universums hat aber diese Vorstellung der Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. In uns ist diese Ahnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass es weitergehen wird. Und Gott steht über der Zeit. In der Bibel lesen wir von diesem ewigen Leben. Beginnt man sich auf die Suche zu begeben nach dieser Ewigkeit und auch nach der Bedeutung davon, dann stoßt man auf verschiedene Definitionen. Was ist eigentlich Ewigkeit? Da gibt es die einen, die sagen, die Ewigkeit, das ist ein unendlich langer Zeitraum. Das hört nicht auf. Und dann gibt es die anderen, die sagen, es gibt da gar keine Zeit mehr. Das ist außerhalb von Zeit. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Daran sehen wir schon, an diesen unterschiedlichen Definitionen, dass Ewigkeit, dieses Konzept von Ewigkeit, unseren Verstand übersteigt. Das können wir nicht fassen. Das können wir nicht begreifen. Es ist übrigens auch so mit dem Raum. Das ist genauso. Mit Raum meine ich den Ort, wo wir uns aufhalten, wo was ist. Wenn wir uns einmal den Weltraum vorstellen, und dann sagen wir, da ist irgendwo eine Grenze, da hört dieser Weltraum auf. Ja, aber was ist denn danach? Was ist denn nach dieser Grenze? Ist da nichts oder was oder wie? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und so ist es auch mit der Zeit und mit dem Raum. Hiob zufolge stoßen wir mit unserem Verstand an unsere Grenzen. Wir können weder die Ewigkeit noch Gott selbst begreifen. Er übersteigt einfach unser Vorstellungsvermögen. Das, was unser Verstand nicht erfassen kann, kann aber unser Herz erfassen. Unser Herz weiß, dass es die Ewigkeit gibt. Und das gilt nicht nur für Menschen, die im Glauben stehen. Es ist genauso für Atheisten, die nicht an Gott glauben wollen, für jeden Menschen. Jedem Menschen ist die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und wir wissen tief in uns drin, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass es weitergehen wird. Wir dürfen dieser Stimme in uns trauen, die bestätigt, es gibt Gott und es gibt diese Ewigkeit. Und es gibt auch den Himmel, diesen Ort, wo wir gerne hinkommen möchten. Der Ort, wo unsere wahre Heimat ist. Hier auf der Erde sind wir nur zu Besuch für eine kurze Zeit. Aber dort ist unser Zuhause. Zuhause ist nicht hier in Wächtersbach, sondern in der Ewigkeit. Da sind wir zu Hause. Und nach diesem Leben werden wir Jesus einmal gegenüberstehen. Und dann werden alle belohnt werden für das, was wir getan haben. Alle, die ihm treu nachgefolgt sind. Paulus vergleicht im 1. Korintherbrief diese Belohnung, die wir empfangen werden, mit einer Medaille, für die ein Athlet trainiert hat. Athleten, die geben alles dafür, dass sie so ein Stück Metall einmal in Händen halten oder einen Pokal. Und Paulus vergleicht das auch mit unserem Leben und sagt, so wie sich so ein Athlet anstrengt, um das Beste zu geben, so stellt sich das Gott auch für uns vor, dass wir auch auf diesem Lauf sind und das Beste geben für Gott. Da lesen wir in 1. Korinther 9, die Verse 24 folgende. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Das ist es, was Gott von uns möchte. Zu laufen so, dass wir den Siegespreis bekommen. Und dabei geht es nicht um einen Wettbewerb innerhalb der Christen, dass wir besser sind als die andere Gemeinde oder so, oder besser als jener Christ, sondern der Maßstab, an dem wir uns messen, sind wir selbst. Und wir können selbst an uns da arbeiten. Es geht darum, alles zu geben und durchzuhalten bis zu dieser Ziellinie, die wir erreichen. Es ist wichtig zu wissen, dass nicht alle dieselbe Belohnung erhalten werden. Wir kommen zu Gott und alle, die Jesus Christus als ihren Herrn und Retter angenommen haben, werden errettet werden. Aber es gibt dann noch Unterschiede für die Belohnung, die in der Ewigkeit auf uns wartet. Alle, die auf dieses Fundament Jesus gebaut haben, werden errettet. Aber man kann auf dieses Fundament mit verschiedenen Materialien bauen, wie die Bibel sagt. Man kann bauen mit Gold und Silber und Edelstein oder mit Holz, Heu und Stroh. Das ist unterschiedlich, je nachdem, wie wir unser Leben führen, wie wir unser Lebenshaus aufbauen. In der Bibel heißt es, am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wer also mit Holz, Heu oder Stroh dieses Haus gebaut hat, das Haus wird niederbrennen. Und trotzdem wird diese Person gerettet sein. Aber nur so, wie einer, der aus dem Feuer knapp entronnen ist. Aber die andere Möglichkeit ist, wir bauen unser Lebenshaus mit Gold, mit Silber, mit Edelsteinen. Und diese Materialien, die halten dem Feuer stand. Und die Belohnung, die diese Person bekommen wird, wird deutlich größer sein als die Belohnung mit diesen anderen Materialien. Die Art und Weise, wie wir leben, wird Auswirkungen auf unsere Zukunft haben, Auswirkungen für die Ewigkeit. Aber wie schnell passiert das in unserem Alltag, dass wir die Ewigkeit aus dem Blick verlieren? Wie schnell denken wir nur an die Dinge, die wir sehen? Die Dinge, an die die Gesellschaft denkt. Da ist ein Virus und alle denken an diesen Virus und das nimmt alle ein und sie denken, ich darf jetzt nicht einen Fehler machen, mich damit anstecken und vielleicht sterbe ich daran. Das ist der Gedanke, den viele haben. Aber Gott fordert uns heraus, weiterzudenken, darüber hinauszudenken, an das ewige Leben zu denken, das, was danach kommt. Das ist viel wichtiger als das, was hier in diesem Leben geschieht. Und wenn wir nicht aufpassen, dann färbt diese Lebensweise der Gesellschaft auch auf uns ab und wir verdrängen die Ewigkeit aus unserem Denken und denken gar nicht mehr daran, was Gott für uns vorgesehen hat. Es geht dabei um unsere Beziehung zu Jesus, unserem Herrn, und unsere Errettung. Aber es geht auch darum, dass wir unser Leben zur Ehre Gottes gestalten. Und das tun wir, wenn wir ein Bewusstsein für die Ewigkeit haben, die unserem Leben Sinn gibt. Es gibt einen Grund, warum wir hier auf der Erde sind. Wir warten nicht einfach, dass wir errettet werden und dann war es das jetzt, ist die Zeit abgelaufen. Nein, Gott hat einen Auftrag für jeden von uns. Und der Auftrag ist es, dass wir Gottes Liebe annehmen und diese Liebe in Wort und Tat anderen weitergeben. Dafür sind wir hier. Und das ist Gottes Plan. Wir haben diese höhere Berufung. Es geht nicht nur um unser eigenes Leben. Wir sind hier, um andere auf Gott hinzuweisen, um sein Reich aufzurichten. Und dafür hat uns Gott die Zeit geschenkt. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Wie nutzt du diese Zeit, die Gott dir gegeben hat? Nutzt du sie in seinem Sinne, um ihm die Ehre zu geben? Nutzt du sie dafür, deine Beziehung mit Jesus zu pflegen? Nimmst du dir auch Zeit, anderen Gutes zu tun? Und hast du auch bei deinem Lebensstil die Ewigkeit im Blick? Wenn wir uns mit der Ewigkeit beschäftigen, dann motiviert uns das zur Evangelisation. Mit Evangelisation meine ich nicht in erster Linie diese Veranstaltungen, an die manche denken. Wir laden jemanden ein, der wird da eine salbungsvolle Botschaft an viele Leute richten und dann werden sie alle zum Glauben finden. Das meine ich nicht, sondern ich meine mit Evangelisation, dass wir den Menschen in unserem Umfeld von Gott erzählen, dass wir sie auf den Glauben hinweisen, unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen, unseren Familienmitgliedern, alle die Jesus noch nicht kennen. Und wir wissen, ohne ihn werden sie verloren sein. Und deswegen, weil Gott die Menschen liebt, deswegen sendet er uns, dass wir diese Botschaft auch ihnen weitersagen. Wenn wir an die Ewigkeit denken, dann geht es um viel mehr als nur um unsere persönliche Errettung. Es geht darum, ein Herz für die anderen zu haben, die ihn noch nicht kennen, ein Herz für die Verlorenen zu haben. Wir können sie unterstützen, dass wir ihnen Jesus zeigen und dann können sie ihn kennenlernen. Wir können ihnen das Evangelium erklären, wir können für sie beten. Und auch wenn du vielleicht eine Person jetzt vor deinem Auge hast, vor deinem inneren Auge, die Jesus noch nicht kennt und der du schon oft davon erzählt hast, aber diese Person hat nie darauf irgendwie reagiert, lasst uns diese Person nicht abschreiben und denken, ist ein hoffnungsloser Fall, wird nie was draus, sondern lasst uns sie Gott anvertrauen und weiter für diese Person beten, dass Gott ein Wunder tut, dass Gott wirkt im Herzen dieser Person. Denn Bekehrung können wir nicht bewirken. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Niemand ist zu weit weg, dass er nicht zu Gott zurückkommen könnte. Und Gott steht da mit offenen Armen und er wartet nur darauf, dass diese Person zu ihm kommt und dieses verlorene Schaf den Weg zu seinem Hirten zurückfindet. Lasst uns nicht damit aufhören, dafür zu beten, dass die Menschen in unserem Umfeld Jesus kennenlernen. Das ist sehr wichtig. Und auch wenn wir es bei manchen Menschen für unmöglich halten, dass die nochmal umkehren, bei Gott ist nichts unmöglich. Ich möchte zum Schluss nochmal sagen, dass wir uns alle dafür entscheiden können, einen Unterschied zu machen. Einen Unterschied im Leben von einer anderen Person. Wir werden es nicht schaffen, die ganze Welt zu retten. Das können wir nicht. Aber wir können einer anderen Person von Jesus erzählen und das wird einen Unterschied für die Ewigkeit machen. Das kann jeder von uns. Da hat jeder von uns die Möglichkeit. Lasst uns die Ewigkeit mehr in den Blick nehmen. Wir setzen uns im Leben viele Ziele, aber am Ende kommt es auf die Dinge an, die auf Ewigkeit Bestand haben. Wir können diesen Unterschied für die Ewigkeit machen. Lasst uns unsere Zeit dazu nutzen und das Evangelium weitertragen. Jede gerettete Seele zählt. Und wir freuen uns als Gemeinde auch über jeden, wo wir dabei sein können und diese Person gibt ihr Leben Jesus ab. Lasst uns dafür beten und auch die Person in unserem Umfeld Gott anbefehlen. Ich möchte schließen mit den Worten aus Psalm 90, Verse 12 und 17. Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, auf dass wir weise werden. Der Herr, unser Gott, schaue freundlich auf uns und lasse unsere Arbeit gelingen. Ja, lasse unsere Arbeit gelingen. Amen.